Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Die Sendereihe «Lebe die Heilige Messe» will die einzelnen Elemente und Symbole der Heiligen Messe erklären. Denn was man besser versteht, kann man besser mitvollziehen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Da hat man sich an den Ablauf der Liturgie gewöhnt und denkt, es ist halt so. Welche tiefere Bedeutung aber hinter der kleinsten Geste und den unscheinsten Worten steckt und was jeweils ihr Ursprung ist, davon hat man oft wenig Ahnung und man könnte nicht eine schlüssige Antwort geben. Wie bibelfest sind sie, dass sie gewisse Passagen der Heiligen Messe in der Bibel wiederfinden? Hätten sie gewusst, abgeleitet von der Bibel, dass sich bereits der reumütige Zöllner im Tempel auf die Brust geschlagen, um das Gotteserbarmen auf sich herunterzurufen? Oder hätten sie gewusst, dass bereits der Apostel Paulus die Gemeinde mit dem Gruß «Der Herr ist mit euch» angeredet hat? In den vergangenen Sendungen hat Pfarrer Fuchs immer wieder die Heilige Messe mit der Bibel verknüpft. Im letzten Beitrag ging es um den zweiten großen Teil der Messfeier, dem Wortgottesdienst. Wir haben dabei festgestellt, wie durch und durch biblisch fundiert die Heilige Messe ist, wie viele Worte, Sätze und Gesten direkt aus dem Neuen Testament stammen. Heute beschäftigen wir uns mit den biblischen Texten der Predigt im 10. Teil. Unser Gast ist Pfarrer Andreas Fuchs und so begrüße ich Sie, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, ganz herzlich. Guten Tag, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, guten Tag.
Nun freuen wir uns auf Ihre Gedanken zum Thema der Predigt.
Man kann sich ja überlegen, warum gibt es überhaupt eigentlich eine Predigt? Ist die nötig? Wozu dient diese Predigt? Einerseits, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, dann nachher sehen wir, dass das ganz selbstverständlich ist, dass Jesus nach der Verkündigung des Evangeliums gepredigt hat, dass der heilige Paulus viele Male eine Predigt gehalten hat. Und wir sehen auch bereits im Alten Testament, beim Buch Nehemia, im 8. Kapitel, sehr schön, wie das schon damals im Alten Testament eben wirklich auch die Verkündigung des Wortes Gottes und dann die Predigt erfolgt ist. Ein bisschen ein längerer Abschnitt, aber der ist so schön. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man das hört, weil es zeigt, aha, es ist nicht jetzt einfach irgend so eine neuzeitliche Idee, sondern die Christen haben das auch aus dem Alten Testament übernommen. Die ersten Christen, die Apostel, waren ja Juden und waren sich gewohnt, auch in die Synagoge zu gehen, waren eben auch das gewohnt, was da bei Nehemia steht. Am ersten Tag des 7. Monats brachte der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Zu ihr gehörten die Männer und die Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch des Gesetzes. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Esra öffnete das Buch vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz. Die Leute blieben auf ihrem Platz. Man las aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk, heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Dann sagte Esra zu ihnen, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn. Da gingen alle Leute nach Hause, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Also dieser Text ist sehr schön, weil man sieht, einerseits wird aus dem Gesetz, also aus den fünf Büchern Mose vorgelesen, dann erklärt man auch das Gesetz, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Das ist die Predigt, die Erklärung dessen, was man gehört hat. Und wir werden dann nachher sehen, was die Predigt eigentlich für einen Inhalt haben soll. Aber eben, es geht darum, man hört aus den Heiligen Schriften und der Priester gibt Erklärungen dazu, legt das aus, aktualisiert es für die heutige Zeit, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen können. Das ist der Sinn der Predigt. Dazu dient sie. Nun kann man auch sich fragen von einem anderen Zugang hier, warum heißt das Ding eigentlich Predigt? Das kommt vom Predicare, das heißt verkündigen, aber auch preisen. Vom Lateinischen her. Der griechische Ausdruck ist Homilie, wobei dann die Homilie eigentlich die Predigt in der Heiligen Messe ist. Oder der Begriff, mindestens im Kirchenrecht, wird so gebraucht. Die Predigt ist einfach die Auslegung des Wortes Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes. Und die Homilie ist diese Verkündigung innerhalb der Eucharistiefeier. Der Ort innerhalb der Liturgie ist direkt nach dem Evangelium, wie wir schon in diesem Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Nehemia gehört haben, wird das Gesetz, wird das Wort Gottes, wird die Bibel vorgetragen und dann direkt im Anschluss daran wird die Erklärung dazu gegeben. So wie auch Jesus in der Synagoge, wir kennen diese bekannte Stelle, wo ihm die Schriftrolle aus dem Buch Jesaja gegeben wird, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und wo Jesus dann eben auch direkt nach dieser Verkündigung sagt, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Also direkt seine Predigt an die Verkündigung des Jesaja, des Wortes Gottes aus der Heiligen Schrift anhängt. Dann auch Paulus und Barnabas werden in Antiochia aufgefordert, ein Wort der Ermahnung an die Versammlung zu richten. In Apostelgeschichte 13, 15. Nachdem man die Texte aus der Heiligen Schrift vorgelesen hat. Das heißt, auf die Lesung des Wortes Gottes folgt die Auslegung. Also auf das geschriebene, vorgelesene Wort Gottes folgt das Wort Gottes der lebendigen Lehrverkündigung. Oder anders gesagt, Evangelium und Predigt bilden eine untrennbare Einheit. Das hat vor allem auch das Zweite Vatikanische Konzil betont, dass die Predigt wirklich Bestandteil der Liturgie ist, dass das nicht irgend so ein eingeschobener Textblock ist oder dass das irgendwie so ein Fremdkörper ist, sondern dass die Predigt wirklich zur Liturgie gehört, eine Einheit mit der Liturgie bildet. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil der Vorsteher, wobei dieses Wort schrecklich eigentlich ist, sondern und der Leiter ist auch nicht viel besser, aber der, der verantwortlich ist, der letztverantwortliche der Liturgie, ist der Priester. Und zwar für die ganze heilige Liturgie, für die ganze heilige Messe. Das heißt, für die Wortliturgie, für den Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier. Und wenn diese beiden eine Einheit bilden, dann liegt es eben auch am Priester, das Evangelium zu verkünden oder dem Diakon und so eben auch die Predigt zu halten. Es gibt einen sehr schönen Text, eine Ansprache von Papst Benedikt XVI. An die Schweizer Bischöfe vom 7. November 2006, wo er zwar am Anfang sagt, ja, ich hatte keine Zeit, eine eigentliche Predigt vorzubereiten, aber wenn man den Text liest, merkt man, ja gut, Papst Benedikt kann auch mehr oder weniger aus dem Stegreif, Druckreif sprechen. Und da geht er auf verschiedene Probleme der Situation der Kirche in der Schweiz damals. Man könnte sagen, leider auch wie heute, viele Probleme wurden nicht angegangen, sind immer noch ungelöst ein. Und eben ein Problem ist auch die Homilie, die Predigt. Und ich denke, es ist ein sehr wichtiger Text, weil da er genau die Fragen aufnimmt, die oftmals auch der Kirche oder dem Priester gestellt werden. Ja, warum muss unbedingt der Diakon oder der Priester die Predigt innerhalb der Heiligen Messe halten? Es geht immer um die Predigt innerhalb der Heiligen Messe. Gut, also, das sagt Papst Benedikt. In der Eucharistie empfangen wir etwas, das wir nicht machen können, sondern treten in ein Größeres hinein, das gerade dann unsrig wird, wenn wir uns in dieses Größere hineingeben und die Liturgie wirklich als Liturgie der Kirche zu feiern versuchen. Damit verbunden ist dann auch das berühmte Problem der Homilie. Rein funktional kann ich das sehr gut verstehen. Vielleicht ist der Pfarrer müde oder hat schon mehrfach gepredigt. Oder er ist alt und kräftemäßig überfordert. Wenn dann ein gescheiter Pastoralassistent da ist, der das Wort Gottes sehr gut und überzeugend auslegen kann, sagt man natürlich, warum soll nicht der Pastoralassistent sprechen? Der kann es besser und dann haben die Leute mehr davon. Aber das ist eben die rein funktionale Sicht. Dagegen muss man berücksichtigen, dass die Homilie nicht eine Unterbrechung der Liturgie für einen Redeteil ist, sondern dass sie ins sakramentale Geschehen hineingehört und eben das Wort Gottes in die Gegenwart dieser Gemeinde hineinträgt. Sie ist der Augenblick, wo wirklich das Subjekt dieser Gemeinde angesprochen werden will und zum Hören und zum Annehmen gebracht werden soll. Das heißt, sie ist selbst Teil des Mysteriums, der Mysterienfeier und daher nicht einfach aus ihr herauszulösen. Vor allen Dingen aber ist mir auch wichtig, dass der Priester sozusagen auf das Sakrament und auf die Jurisdiktion beschränkt wird. In der Überzeugung, alle anderen Aufgaben könnten auch andere übernehmen, sondern dass die Integralität seines Auftrags bleibt. Nur dann ist Priestertum auch schön, wenn es da einen Auftrag zu erfüllen gilt, der eine Ganzheit ist, an dem man nicht einfach herumschneiden kann. Und zu diesem Auftrag gehört immer schon, auch im alttestamentlichen Kult, die Pflicht des Priesters mit dem Opfer das Wort zu verbinden, das wesentlicher Bestandteil des Ganzen ist. Rein praktisch müssen wir dann natürlich dafür sorgen, den Priestern die nötigen Hilfen zu geben, damit sie auch den Dienst des Wortes recht tun können. Grundsätzlich ist diese innere Einheit sowohl des Wesens der Eucharistiefeier wie auch des Wesens des priesterlichen Dienstes ganz wichtig. Soweit also Papst Benedikt XVI. Und interessant ist auch, die Predigt nicht einmal des Priesters war zu allen Zeiten selbstverständlich. Denn der eigentliche Liturge war der Bischof. In den ersten Jahrhunderten war es üblich, eine Kirche in einer Stadt, ein Altar, ein Bischof und die Priester zusammen mit ihm. Und dann, als es immer mehr Christen wurden, feierte man die Heilige Messe auch außerhalb der Stadt. Paraoikia und Parokia, Pfarrei, heißt eben, das ist der Ort außerhalb der Stadt, wo der Bischof dann nicht mehr überall gegenwärtig sein kann, persönlich, aber er seine Priester dorthin schickt, die in seinem Namen, in seinem Auftrag, und deshalb wird ja auch dann der Bischof im Hochgebet auch genannt, neben dem Papst, die Liturgie feiern. Also der erste Prediger ist der Bischof. Das ist seine ureigenste Aufgabe. Sicher, es hat auch in den ersten Jahrhunderten Priester gegeben, die gepredigt haben. So zum Beispiel, wir haben die Predigten des heiligen Hieronymus oder des heiligen Chrysostomus. Aber an einigen Orten war es den Priestern nicht erlaubt, zu predigen in der heiligen Messe. Zum Beispiel unter Augustinus wurde das dann in Nordafrika geändert. Den Bettelorden, also Franziskaner und Dominikaner im 12., 13. Jahrhundert, war das dann eine neue Blüte, eben der Predigerorden. Aber das zeigt auch auf, das war nicht so üblich, dass auch der Priester predigte. Heute scheint uns das irgendwie selbstverständlich, aber das war im Laufe der Kirchengeschichte nicht immer so ganz selbstverständlich.
Herr Pfarrer Fuchs, weiß man, wie die früheren Christen die Heilige Messe gefeiert haben?
Ja, so diese innere Einheit zwischen Wortgottesdienst und Eucharistiefeier, wie wir gesehen haben, die gab es schon immer. Es gibt einen schönen Text aus dem Katechismus der katholischen Kirche bei 1345, der einige Dinge da erwähnt oder einige Zeugnisse. Es gibt noch mehr, aber das sind so die wichtigsten. Und da heißt es, schon aus dem 2. Jahrhundert besitzen wir das Zeugnis des heiligen Märtyrers Justin über die wesentlichen Elemente im Ablauf der Eucharistiefeier. Bis heute sind es in allen großen liturgischen Familien die gleichen geblieben. Und dann zitiert wird dieser Text des Märtyrers Justin an den heidnischen Kaiser Antoninus Pius zitiert, und das hat er um 155 geschrieben. Das ist so eine der ersten Beschreibungen des Ablaufs der heiligen Messe. Und da heißt es: An dem nach der Sonne benannten Tage findet die Zusammenkunft von allen, die in Städten oder auf dem Lande herumweilen, einem gemeinsamen Ort statt. Es werden die Aufzeichnungen der Apostel und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt. Wenn dann der Vorleser aufgehört hat, hält der Vorsteher eine Ansprache, in der er ermahnt und auffordert, diesen schönen Lehren und Beispielen nachzufolgen. Sodann stehen wir alle zusammen auf und schicken Gebete zum Himmel für uns selbst und für alle anderen auf der ganzen Welt, auf dass wir würdig werden, auch in Werken als gute Menschen und als beobachtete Gebote befunden zu werden, um so das ewige Heil zu erlangen. Nachdem wir die Gebete beendet haben, grüßen wir einander mit einem Kusse. Dann wird dem Vorsteher der Brüder Brot gebracht und ein Becher mit einer Mischung von Wasser und Wein. Dieser nimmt es, sendet durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes Lob und Preis zum Vater aller Dinge empor und verrichtet eine lange Danksagung. Das ist eine Klammer, das heißt griechisch Eucharistia. Dafür, dass wir dieser Gaben von ihm gewürdigt wurden. Ist er mit den Gebeten und der Danksagung zu Ende, stimmt das ganze anwesende Volk ein, indem es spricht Amen. Nachdem der Vorsteher die Dankhandlung vollbracht und das ganze Volk eingestimmt hat, reichen die Diakone, wie sie bei uns heißen, jedem Anwesenden vom Dankgesegneten, Klammer, Eucharistierten, Brot und von mit Wasser vermischtem Wein zum Genuss dar und bringen davon auch den Abwesenden. Da merken wir, ja, ist ja eigentlich genau gleich wie heute noch. Und das ist eben auch schön. Die Grundelemente sind auch heute eben noch die gleichen. Also und dann sagt der Katechismus auch, die Eucharistiefeier verläuft nach einer Grundstruktur, die durch alle Jahrhunderte bis in unsere Zeit gleich geblieben ist. Sie entfaltet sich in zwei großen Teilen, die im Grunde eine Einheit bilden. Und dann werden die zwei Teile genannt, die Zusammenkunft, der Wortgottesdienst mit den Lesungen, der Homilie und den Fürbitten. Und dann die Eucharistiefeier mit der Darbringung von Brot und Wein, deren Konsekration, Wandlung, in der eucharistischen Danksagung und die Kommunion. Wortgottesdienst und Eucharistiefeier bilden einen einzigen Kultakt, einen einzigen Kultakt. Der Tisch, der uns in der Eucharistie gedeckt wird, ist zugleich der Tisch des Wortes und des Leibes des Herrn. Und dann, sehr schön, auch ein Hinweis auch auf Emmaus, entspricht das nicht dem Ablauf des österlichen Mahles, das der auferstandene Jesus mit den Jüngern hielt. Während sie des Weges gingen, erklärte er ihnen die Schrift und setzte sich dann mit ihnen zu Tisch, nahm das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Also wir sehen auch daraus die Würde der Predigt oder die Wichtigkeit der Predigt. Gott kommt und spricht zu uns durch den Mund dessen, den er zur Verkündigung geweiht und gesandt hat. Das heißt, einerseits muss der Priester eine große Ehrfurcht vor der Aufgabe haben, das Wort Gottes zu verkündigen, Werkzeug des Wortes Gottes zu sein, eben das Wort Gottes zu verkünden und nicht seine eigene Meinung. Auf der anderen Seite, auch für die Gläubigen, ist eine große Aufmerksamkeit gefordert. Das heißt, dass man nicht auf die Person des Predigers hört, sondern auf Gott, der durch den Prediger spricht. Oder anders gesagt, ja, beten wir dann für den Verkünder, für den, der die Predigt hält. Im Mittelalter hat man ein Gegrüßt seist du Maria vor der Predigt gebetet oder Veni Sancte Spiritus, diesen Hymnus, diese Sequenz oder ein Vater Unser. Also eben um sich bewusst zu sein oder um Gott zu bitten oder je nachdem gab es ein Heiliggeist-Lied vor der Predigt, eben um den Heiligen Geist anzurufen, damit er jetzt durch den Mund des Priesters spricht, damit der Priester sich nicht zu wichtig nimmt, sondern das Wort Gottes wichtig nimmt und das Wort Gottes verkündet und nicht seine persönlichen Worte. Dann interessant ist auch der ursprüngliche Ort der Predigt. Von wo predigt man? Der ursprüngliche Prediger, wie wir gehört haben, ist der Bischof. Und der Bischof verkündet von seinem Lehrstuhl, von der Kathedra. Deshalb eben vom Bischofssitz. Die Kathedra ist der Stuhl des Bischofs oder ist der Sitz, wo der Bischof in der Liturgie sitzt. Deshalb ist eine Kathedrale auch eigentlich immer eine Bischofskirche, weil dort die Kathedra, sein Lehrstuhl, steht. Und interessant ist, dass der Bischof eigentlich säße oder eigentlich sitzen würde zur Predigt und die Leute stehen, weil es bis ins Mittelalter noch keine Bänke gegeben hat in der Kirche. Ist auch interessant, von woher das kommt. Jesus bei der Bergpredigt oder im Boot ersetzt sich und die Leute stehen. Das ist früher eben zur Zeit Jesu so üblich gewesen, beziehungsweise in den ersten Jahrhunderten auch, wenn der Bischof gepredigt hat. Sicher immer im Bewusstsein, dass der eigentliche Lehrstuhl Christi das Kreuz ist. Das ist der Ort seiner Ruhe. Und von dort her lehrt er nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit seiner Liebe, mit seinem Leben. Die Bedeutung, warum der Bischof sitzt, ist, die Kathedra ist kein Thron, sondern es soll die Familiarität ausgedrückt werden. Das heißt, der Vater sitzt inmitten seiner Kinder. Aber es ist auch klar, der Bischof predigt oder hat üblicherweise von der Kathedra, von seinem Lehrstuhl aus gepredigt, der Priester aber nicht, sondern der Priester schon in früher Zeit, wenn er gepredigt hat, dann vom Ambo aus. Und dann interessant ist auch im Mittelalter, wie wir gehört haben, die Predigerorden oder die Bettelorden, Franziskaner, Dominikaner, die da gepredigt haben, oftmals lange das Volk unterwiesen haben, hat sich das dann immer mehr von der Liturgie losgelöst. Also man hat dann nicht in der Eucharistiefeier gepredigt, sondern außerhalb der Eucharistiefeier. Und das hat sich dann auch vom Ort her losgelöst. Man hat, je nachdem, beim Chorgitter ad Cancelli gepredigt. Und die Cancelli, das waren dann eben nachher die Kanzel. Oder das Wort Kanzel kommt von dem Chorgitter, von den Cancelli. Und der Priester stand da und eben je nachdem, wie wir schon bei Nehemia gehört haben, war dann das erhöht, auch einfach aus akustischen Gründen, oder der Deckel, den es da bei vielen Kanzeln hatte mit dem Heiligen Geist, ist nicht nur ein schönes Zeichen, dass der Heilige Geist jetzt wirklich da auf dem Priester ruhen soll, wenn er predigt, sondern vor allem auch aus akustischen Gründen, das war der Schalldeckel. Wenn es kein Mikrofon gibt, muss man halt die Kirche so bauen, dass man es versteht. Und es ist auch interessant, zum Beispiel in der Kathedrale, in Chur und in vielen anderen Kirchen auch, da hatte man diese akustischen Gesetze noch erkannt oder gekannt. Es gibt einen Punkt, von wo aus man in der Kathedrale sprechen kann, auch leise sprechen kann, und man versteht es besser als mit der heutigen Akustikanlage hier. Heute sind diese akustischen Gesetze scheinbar nicht mehr so gut bekannt, oder man sagt sich ja, wir haben ja eine Lautsprecheranlage, dann geht das schon. Das heißt eben, wie wir gesehen haben, der Bischof sitzt, das Volk steht, weil es keine Kirchenbänke gibt, und oder sitzen dann halt einfach auf den Boden oder wo es dann halt ist. Aber eben der Ort der Predigt hat sich dann so ein bisschen verschoben. Und deshalb hat das Zweite Vatikanische Konzil eigentlich das wieder so in den Ursprung verschoben. Also einerseits, dass das nicht außerhalb ist, eben die Homilie, die Predigt innerhalb der Heiligen Messe, dass sie wirklich ein Bestandteil der Liturgie ist und dass sie auch vom Ambo, von der Verkündigung des Wortes Gottes hier erfolgen soll. Dann diese Würde der Predigt verlangt dann auch eine entsprechende Vorbereitung. Das heißt, sie verlangt Arbeit, Gebet und Buße. Der Prediger muss sich bewusst sein, nur Stimme des Wortes Gottes zu sein, nicht das Wort selbst, so wie der heilige Johannes der Täufer, der bekannt hat, ich bin nicht das Wort Gottes, ich bin nur die Stimme des Wortes Gottes. Noch eine kleine Bemerkung zur Länge der Predigt. Ab und zu hat man so, im Studium hört man so ein bisschen scherzhaft, ein bisschen ernsthaft, man darf über alles predigen, nur nicht über 10 Minuten. Das ist schon in der heutigen Zeit ist es schon so, wenn man nicht ein besonderes Charisma hat, also eine besondere Gabe hat zu predigen, ist es besser, wenn es nicht allzu lange ist, weil einfach die heutigen Leute mit diesen vielen Medien und Action und allem Zeugs da nicht mehr gewohnt sind, lange zuzuhören, leider. Aber interessant ist, wenn wir da ein bisschen in der Heiligen Schrift nachschauen, wie lange da so Predigten gedauert haben. Wir haben gehört von Jesus, der den Jüngern von Emmaus die Schrift erklärt, auf dem Weg nach Emmaus. Das ist circa mindestens 1 Stunde. Also das ist so, ja, die Länge der Predigt von Jesus, mindestens in einem Beispiel. Dann auch die Predigt des Apostels Paulus bei Apostelgeschichte 20,8. Da heißt es, dass sich die Predigt in die Länge zog. Und dann ist etwas sehr Sympathisches. Dann ist dieser Eutychus, der schläft oder der sitzt da im Fensterrahmen und der schläft ein und fällt aus dem Fenster heraus und stirbt da eigentlich, und Paulus auferweckt ihn dann wieder zum Leben. Man muss auch sagen, das war nicht am Morgen, sondern das war in der Nacht. Also von dem her ist normal, dass, oder ist nicht verwunderlich, dass er dann eingeschlafen ist. Aber auch auf der anderen Seite muss man sich auch bewusst sein, es soll nicht um den Erfolg gehen. Denn wenn man so ein bisschen den Erfolg des Paulus ansieht, wo er da im Areopag in Athen gesprochen hat, die Reaktion war jetzt nicht so, ja, so wahnsinnig. Das heißt, die hatten ihm gesagt, das ist gut, danke vielmals, darüber wollen wir dich ein andermal hören. Also, ja, das ist elegant formuliert, um zu sagen, ja, danke, interessiert uns überhaupt nicht. Und Paulus sagt auch, meine Verkündigung war nicht Überredung durch geschickte Worte, sondern mit dem Erweis von Kraft. Also es geht bei der Predigt, wie bei der ganzen Heiligen Messe, um Jesus, nicht um die Person des Priesters oder sonst irgendwas. Es geht immer um Jesus, um das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das gehört wird in den Lesungen, im Evangelium, das dann aktualisiert wird, erklärt wird in der Predigt und dann das Fleisch gewordene Wort Gottes in der Eucharistiefeier. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das wieder gerade in der heutigen Zeit wiedergewinnt. Jesus muss mehr zu sagen haben in unserer Liturgie. Wir sollen das Wort Gottes hören und nicht irgendwelche Worte oder Wörter, sondern wirklich Jesus im Mittelpunkt haben, und dann wird die Liturgie auch wieder automatisch feierlicher, wichtiger und wesentlicher.
Herr Pfarrer Fuchs, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird auf das Wort Gottes einen stärkeren Akzent gesetzt. Wenn das so ist, wieso wird nicht täglich eine Predigt gehalten?
Doch sollte man eigentlich schon. Es gibt sogar einen Kanon des Kirchenrechtes. Kirchenrecht hört immer so ein bisschen trocken, und wenn wir an Recht denken, dann denken wir so irgendwie ja an Polizei und sonst nicht was. Das Kirchenrecht ist pastoral, das heißt, es münzt eigentlich die Vorgaben unseres Glaubens, die Wirklichkeiten unseres Glaubens in eine rechtliche Sprache ein. Oder warum gibt es auch das Kirchenrecht oder allgemein das Recht ist, um den Schwächeren zu schützen, um in diesem Fall, wenn es um die Sakramente, um die Verkündigung des Wortes Gottes geht, um da sicherzustellen, dass wirklich das Wort Gottes verkündet wird, dass wirklich die Sakramente gültig gespendet werden. Also es ist nicht einfach trockene Materie, sondern ist eben auch wichtig, eben so wichtig, dass es sogar etwas zur täglichen Predigt sagt. Im Kanon 768, Paragraph 3, da heißt es, es wird sehr empfohlen, dass bei ausreichender Beteiligung des Volkes eine Homilie auch in Messen während der Woche gehalten wird, besonders in der Adventszeit und österlichen Bußzeit oder wegen eines Festes oder eines traurigen Anlasses. Also es wäre eigentlich sehr gut. Sicher, auch da ist wichtig, dass man sich entsprechend vorbereitet. Auch wenn nur wenige Leute sind. Irgendwo habe ich das gelesen, ich glaube in einem Interviewbuch vom Papst Benedikt Emeritus, der eine Person, die da teilgenommen hat am Sonntag, oder weiß nicht, am Sonntag oder unter der Woche, nur irgendwie 5 oder 10 Personen, und Papst Benedikt Emeritus hat auch eine Predigt gehalten, und dann sagt er, ja gut, aber da waren ja nur ein paar wenige, also das lohnt sich das so quasi, und sagt er, es spielt keine Rolle, ob 5, 10, 100.000 oder 10.000 Menschen da sind. Ich verkünde immer das Wort Gottes und ich bereite mich genau gleich vor, egal wie viele Menschen da dann die Predigt hören. Also ein sehr schönes Beispiel auch vom Papst Benedikt, wie man das handhaben soll mit der Predigt. Also er hat das nicht nur den Schweizer Bischöfen und anderen gesagt, sondern auch selber sich daran gehalten.
Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass die Eucharistie und damit die Heilige Messe Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Lumen Gentium 11. Um die Heilige Messe genauer zu verstehen und tiefer mitfeiern zu können, spricht Pfarrer Andreas Fuchs im Rahmen einer mehrteiligen Sendereihe und heute mit den biblischen Texten der Predigt im 10. Teil. Herr Pfarrer Fuchs, Sie sagten, dass eine Predigt einen Bezug zum Tagesevangelium haben sollte. Nun, unter der Woche werden immer wieder Tagesheilige gefeiert, zum Beispiel der Bruder Klaus, der heilige Pater Pio, die selige Caritas Brader. Kann man hier trotzdem einen Bezug zu den Tagesheiligen machen?
Ja, da kann ich wieder das Kirchenrecht zitieren. Ein Kanon vorher bei 767. Da heißt es in Paragraph 1, unter den Formen der Predigt ragt die Homilie hervor, die Teil der Liturgie selbst ist und dem Priester oder dem Diakon vorbehalten wird. Also schöne Zusammenfassung dessen, was ich vorher gesagt habe, eben Homilie ist die Predigt in der Liturgie und sie ist dem Priester und dem Diakon vorbehalten. Und jetzt kommt, was dann da zu verkünden ist, was da zu sagen ist. In ihr sind das Kirchenjahr hindurch aus dem Heiligen Text die Glaubensgeheimnisse und die Normen für das christliche Leben darzulegen. Also kommt nachher dann noch ein paar Dinge mehr. Also einerseits die Glaubensgeheimnisse und die Normen, wie lebe ich das christliche Leben? Was feiern wir in unserem Glauben? Was sind die Wirklichkeiten des Glaubens? Und dann auch Paragraph 2, an Sonntagen und gebotenen Feiertagen ist in allen Messen, die unter Beteiligung des Volkes gefeiert werden, eine Homilie zu halten. Sie darf nur aus schwerwiegendem Grund ausfallen. Also am Sonntag und gebotenen Feiertagen muss die Predigt gehalten werden, wie wir gesehen haben, unter der Woche sehr empfohlen. Dann Kanon 768, Paragraph 1. Die Verkündiger des Wortes Gottes haben den Gläubigen vor allem darzulegen, was zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen zu glauben und zu tun nötig ist. Also zur Ehre Gottes und Heil der Menschen sind die, immer diese zwei Dinge, auch die schon an Weihnachten bei der Geburt Christi, Gloria und Pax, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, eben denen das Heil geschenkt wird. Dann Paragraph 2, sie haben den Gläubigen auch die Lehre aufzuzeigen, die das Lehramt der Kirche vorträgt. Und jetzt kommen ein paar Begriffe, was das beinhaltet, über die Würde und die Freiheit der menschlichen Person, über die Einheit und Festigkeit der Familie und deren Aufgaben, über die Pflichten, die den Menschen in der Gesellschaft aufgegeben sind, wie auch über die nach der gottgegebenen Ordnung zu regelnden weltlichen Angelegenheiten. Und dann noch Kanon 769, die christliche Lehre ist in einer den Zuhörern und den Erfordernissen der Zeit angepassten Weise vorzutragen. Oder einfach gesagt, so dass es verstanden wird. Klar, ist nicht immer so ganz einfach, aber das soll man sich Mühe geben. Also, und dann sieht man auch, man kann also sehr wohl auch über den Tagesheiligen etwas sagen, weil der gehörte auch zu den Glaubensgeheimnissen, beziehungsweise all diese Dinge, die Würde und Freiheit der menschlichen Person, Einheit und Festigkeit der Familie und deren Aufgabe lässt sich wunderbar am Beispiel der Heiligen auch aufzeigen. Zum Beispiel Gianna Beretta Molla, diese Ärztin, die verzichtet hat, ihr Kind im Mutterschoß zu töten, eben die Abtreibung nicht vorzunehmen und die dann selber ihr Leben dahingegeben hat, eigentlich für ihr Kind. Eben diese, die Würde der menschlichen Person, auch wenn es noch ein ungeborener Mensch ist, aber er ist immer von Anfang an Mensch, von Anfang an Person. Zum Beispiel, das kann man an so einer Heiligen sehr schön auch aufzeigen.
Herr Pfarrer Fuchs, die Predigt ist eine Art geistige Nahrung, aus der man auch im Glaubensleben wachsen kann. Aber wenn man akustisch bedingt die Predigt nicht versteht, nicht folgen kann, was soll man tun? Was ist Ihr Rat?
Also einerseits kann man vielleicht den Gründen dazu nachgehen. Das heißt, die Gründe können ja bei der Lautsprecheranlage liegen. Da könnte man vielleicht durchaus auch eine Verbesserung herbringen. Also wenn man die entweder neu einstellt, oftmals bewirkt das schon Wunder, weil viele akustische Anlagen sind nicht gut eingestellt, nicht oder überhaupt nicht eingestellt. Man hat es einfach hineingestellt, aber nicht eingestellt. Dass man da vielleicht dem Pfarrer mal einen Vorschlag macht, könnte man da nicht wirklich eine Firma, die da spezialisiert ist, das neu besser einstellen. Es kann an der Akustikanlage liegen, es kann auch an der Aussprache des Predigers liegen, dass er nicht deutlich spricht. Ja, gibt es auch immer wieder, dass jemand vielleicht zwar gut Deutsch kann, gebildet sprechen kann, aber nicht genug deutlich spricht, sodass man ihn einfach auch akustisch nicht versteht. Es kann je nachdem auch an den eigenen Ohren liegen, dass halt die einfach nicht gut sind oder nicht mehr so gut sind. Und da es ist nicht ganz einfach, das zu ändern, aber man kann durchaus auch beim Ohrenarzt oder bei einem Akustiker mal vorbeigehen und das testen lassen und so eben auch eine Verbesserung erreichen. Wenn das aber alles nicht nützt und man wirklich überhaupt nichts versteht, ja gut, dann statt sich zu ärgern, weil das bringt eigentlich nichts, ist es besser, dass man sagt, ja gut, dann nehme ich ein Gebetbuch mit oder ich bete den Rosenkranz oder ich schaue, wo ich vielleicht irgendwo auf einer Internetseite oder sonst von einem Priester vielleicht so ein paar Gedanken zusammengestellt bekomme zum Evangelium, zu den Lesungen des Tages, des Sonntages und dann lese ich die oder vertiefe mich dann zu Hause umso mehr vielleicht in eine Predigt oder dass ich da irgendwie den Angelus des Papstes höre. Das ist dann meistens auch eine kleine Zusammenfassung, ist nicht eine Predigt, aber dennoch auch geistliche Nahrung. Also wenn ich diese geistliche Nahrung nicht bekomme, der Predigt, ja gut, dann ist halt nötig, dass ich ein bisschen mich aufmache und selber schaue, wo könnte ich noch ein bisschen geistige Nahrung auch sonst finden für mein Glaubensleben. Weil das ist ja, wie wir gesehen haben, der Sinn auch der Predigt, dass erklärt wird, dass es verstanden wird, dass mein geistliches Leben genährt und gekräftigt wird. Weil der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes nicht mir verkündet wird, wenn ich das Wort Gottes nicht höre, das Wort Gottes, das Geschriebene oder das Erklärte in der Predigt, ja, dann verkümmert je nachdem mein Glaube. Deshalb ist es schon auch wichtig, dass man da sich überlegt, was kann ich da tun, damit ich wirklich auch das Wort Gottes, das aktuelle Wort Gottes höre. Aber gerade in der heutigen Zeit mit Internet kann man sehr wohl eigentlich sehr viele Quellen dann anzapfen. Ich denke da zum Beispiel an die Kirchenväter, also einerseits an die Vatikanseite, wo die Predigten verschiedener Päpste nachzulesen sind, oder es gibt auch eine Kirchenväterbibliotheksseite, also es gibt eine Kirchenväterbibliothek als gedrucktes Buch, je nachdem, oder auch auf dieser Seite, wo man auch viele Dinge findet, oder Catena Aurea, das ist eine Zusammenstellung des heiligen Thomas von Aquin, entweder in Buchform oder eben auch auf dem Internet, wo man auch das Tagesevangelium, was da der Thomas von Aquin zusammengekratzt hat, was die Heiligen, die Kirchenväter dazu sagen, das kann man auch finden. Also so geht man nicht ganz leer aus, auch dann, wenn man die Predigt jetzt akustisch nicht verstehen sollte.
Herr Pfarrer Fuchs, vor einigen Wochen habe ich am Sonntag eine gehaltvolle, schöne Predigt gehört. Abends über die sozialen Medien eine weitere, und die war beinahe identisch mit dieser, die ich morgens gehört habe. Ich fragte mich dann, gibt es die Möglichkeit, über das Internet eine Predigt zu generieren, auch mit der künstlichen Intelligenz?
Ja, die Möglichkeit gibt es theoretisch. Also, ich weiß nicht, ob das Priester machen, oder es kann an verschiedenen Dingen liegen. Also einerseits kann es auch einfach sein, dass die beiden Priester sich gekannt haben und da irgendwie im regen Austausch sind, der Predigten, oder so die ganz bequemen, dass jemand sagt, das ist gut, diesen Sonntag schreibe ich die Predigt und den anderen Sonntag du. Das könnte sein, oder es gibt schon auch diese künstliche Intelligenzseiten, ChatGPT zum Beispiel, schreib mir eine Predigt irgendwie so und so lang zu diesem und diesem Thema, und dann spuckt der meistens erstaunlicherweise noch ganz gute Dinge aus, aber ja, dennoch ist das nicht der Sinn der Predigt. Das kann auch sein, so, ich stelle da auch für Priester so die Texte, die ich finde, der Heiligen, der Kirchenväter, der Päpste oder anderer Geistlicher zusammen. Also wenn natürlich jetzt beide zum Beispiel Empfänger dieser meiner Mails sind und beide gerade irgendwie so die gleichen Gedanken genommen haben, dann kann es natürlich sein, das ein bisschen ähnlich ist. Aber ich glaube, dennoch wichtig ist zu sehen, warum ist das mit dem ChatGPT, also mit dieser künstlichen sogenannten Intelligenz, keine gute Idee für die Predigt. Weil, wie wir gesehen haben, man soll das Wort Gottes verkünden. Um das Wort Gottes verkünden zu können, muss man zuerst einmal beten. Das ist das Wichtigste. Augustinus sagt, 4-mal mehr beten als predigten. Das heißt, ohne Gebet geht überhaupt nichts. Warum? Weil der Prediger, wie gesagt, nur Stimme des Wortes Gottes ist, nicht das Wort selber. Das heißt, wenn die Worte des Predigers in den Herzen der Menschen etwas bewirken, sind es nicht die Worte an sich, sondern es ist der Geist Gottes, es ist Gott, der die Menschen berührt durch die Worte des Priesters. Und deshalb muss er beten. Oder wie der heilige Pfarrer von Ars auch einem Mitbruder gesagt hat, der sich beklagt hat, dass sich nichts ändert, sagte er, gut, hast du gebetet? Ja, ja, sicher. Ja, hast du auch Buße getan? Nein, das nicht. Also, es braucht Arbeit. Die Worte, die, sagt man auch, das hören Sie in jedem Vortrag, irgendwie von Rhetorik oder so, die Vortragslehre, wenn Sie irgendwie so modernes Management studieren, und da wird gesagt, 20% ungefähr dessen, was Sie sagen, ist der Text an sich. Viel wichtiger ist Gestik und Mimik, beziehungsweise eben, deshalb verzichtet der Priester ja auch auf so viel, weil das nicht einfach ein Textteil ist, ein Werbeblock ist oder sonst irgendwas Komisches ist, sondern weil da sein ganzes Leben dahinter steht. Und das merken wir ja auch selber, wenn das Leben wirklich dahinter steht, wenn man dem Priester anmerkt, dass er das, was er sagt, wirklich auch selber glaubt, dann kommt das ganz anders bei den Zuhörern an. Eben, dann sind sie nicht einfach Zuhörer, die da so Publikum, mal schauen, was er heute bietet, sondern dann nimmt man das Wort Gottes wirklich als Wort Gottes auf. Der glaubt das, der möchte uns das Wort Gottes verkünden. Da steckt seine Liebe, seine Arbeit, sein Gebet, seine Buße dahinter. Und dann hört man ganz anders zu, nimmt man das ganz anders an, als wenn da einfach eben irgendein Computer etwas vielleicht noch Gescheites ausspuckt. Aber das hört man dann, aber es geht nicht irgendwie, es geht vielleicht in den Kopf, aber nicht ins Herz. Dorthin sollte es eigentlich gehen und dann nachher auch ins Leben. Deshalb besser ein bisschen mehr beten, als ein bisschen mehr vor dem Computer Zeit verbringen.
Herr Pfarrer Fuchs, wann ist für Sie persönlich aus der Perspektive eines Priesters eine Predigt gut und gelungen?
Für mich ist eine gute Predigt, wenn wirklich das Wort Gottes verkündet wird, wenn es mir wirklich zu Herzen geht, wenn ich merke, da steckt Gebet und Opfer dahinter. Wie merke ich das? Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, und ich denke jetzt an gewisse Priester, die das Wort Gottes verkündet haben, dachte ich, ja, interessant, schön, und das war's dann aber auch. Bei anderen Priestern, die eigentlich vom Inhalt her genau dasselbe gesagt haben, war es aber ganz anders. Da wurde ich nicht nur erleuchtet durch das Licht dieses Wortes, sondern bekam auch irgendwie die Kraft, das in die Tat umzusetzen. Da wurde ich auch angespornt, das dann zu befolgen, das dann zu tun, das zu leben. Und das liegt am Gebet und am Opfer, das dahinter steckt. Und dann, wenn ich die Freude oder den Ansporn habe, mein Leben zu ändern, jetzt das in die Tat umzusetzen, was ich gehört habe, dann ist die Predigt wirklich gut gewesen oder dann ist sie angekommen, wie man so schön sagt. Dann ist sie eben dort angekommen, wo sie ankommen musste.
Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs. Sie haben uns heute weitere Aspekte der Heiligen Messe entschlüsselt. Wir danken Ihnen herzlich. Damit das heutige Gehörte auch in unserem Herzen fruchtbar wird und wir tiefer die Heilige Messe mitfeiern können, dürfen wir Sie bitten, uns den Segen Gottes zu spenden.
Ja, gerne. Heilige Mutter Gottes, du bist die Mutter der Kirche, die Mutter der Eucharistie. Nimm uns an der Hand und führe uns immer mehr ein in das Geheimnis der Heiligen Messe, damit wir immer mehr mit Herz und Verstand verstehen, ergreifen, was da geschieht, ergriffen sind von diesem Geheimnis des Glaubens, damit auch wir immer mehr uns einfügen durch unser Leben in dieses wunderbarste Sakrament, in dieses wunderbarste Geheimnis unseres Glaubens. Und dazu segne, behüte, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, für Ihre verständliche und sehr schöne Hinführung in den Ablauf der Heiligen Messe. Immer wieder gelingt es Ihnen, mit Ihrer großen Liebe für die Heilige Messe, die Schönheit, die Kraft der Heiligen Messe und die wunderbare Quelle uns zu erschließen. Wir wünschen Ihnen im priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen. Möge für Sie und uns alle die Heilige Messe eine Quelle, die aus dem Herzen Jesu entspringt, sein, woraus uns Kraft und das Gute geschenkt wird. Abschließend möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, uns schriftlich Ihre Fragen zum Ablauf der Heiligen Messe einzureichen. Pfarrer Fuchs wird in einer Sondersendung nach Abschluss der Sendereihe Lebe die Heilige Messe Ihre Fragen gerne beantworten. Schreiben Sie eine E-Mail an die Redaktion mit der Adresse redaktion@radiogloria.ch oder per WhatsApp, Telegram, SMS an die Nummer 079 130 95 93. Vergelt's Gott. Ich möchte mich mit einem Zitat von Pater Pio verabschieden. Sucht bei Menschen keinen Trost. Welchen Trost können sie schon geben? Geht zum Tabernakel, schüttet dort euer Herz aus. Dort werdet ihr Trost finden. Mit dem weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team viel Segen und Freude. Pürzi Gott, Ihre Andrea Marti.